Sagst du es bitte nochmal, der Sohn heißt?
Gorgi Elemandi.
Okay, ihr habt es gehört. Also die Wortbedeutung des Namens ist ja irgendwie, warten ist gut. Und warten ist gut. Ja, alleine darüber könnten wir eine wunderbare Predigt haben, aber heute, liebe Geschwister und liebe Gäste, geht es um Krankheiten. Krankheiten des Herzens. Ja, Gesundheit ist ein hohes Gut, und das wir besonders dann schätzen, wenn wir es nicht mehr haben. Oder nicht mehr so, wie wir es kannten. Und es gibt Krankheiten, die den Körper befallen, und davon haben wir auch heute schon eine Menge gehört von Geschwistern, Freunden, von Bekannten, die krank sind, die da unsere Gebete brauchen. Aber um diese Krankheiten soll es nicht gehen, sondern mit den Krankheiten des Herzens ist jetzt nicht die Pumpe hier gemeint, sondern das, was unseren Geist, unsere Seele beeinträchtigt. Also es geht um Krankheiten, die den Geist und die Seele angreifen. Und natürlich wollen wir auch besonders ihre Heilung anschauen. Und auch eventuelle Vorbeugemaßnahmen. Dies ist Teil 3 der Serie Krankheiten des Herzens. Und heute wollen wir eine weitere Krankheit anschauen, damit wir die Anzeichen dieser Krankheit besser erkennen und auch diese Krankheit mit Gottes Hilfe vermeiden oder besiegen können. In Teil 1 hatten wir mangelnde Vergebungsbereitschaft angeschaut und als Heilungsmethode, du wirst nicht viel zu vergeben haben, wenn du nicht so empfindlich bist und wenn sich dein Leben um Jesus dreht und um seine gute Botschaft. In Teil 2 haben wir Entmutigung und Enttäuschung angeschaut. Und lebe ein Leben, das vom Wort Gottes geprägt wird. Blicke auf Jesus und seine Gesinnung und hör dabei nicht auf zu beten. Und dann wird auch, wenn dein Schiff immer wieder, wenn Wasser eindringt, dann läuft dadurch die Pumpe, die all das wieder rauspumpt. Heute geht es um eine Krankheit, die auch in unserem Land und auch unter Christen auch verbreitet ist, Unzufriedenheit. Und im Wesentlichen geht es dabei um zwei verschiedene Sichtweisen auf uns und unser Leben. Und die erste Sichtweise ist ich und die Welt. Ich, und es ist zwar kein Thron, aber es soll ein Thron sein, ich sitze oder stehe auf dem Thron meines Lebens und es heißt also ich und die Welt. Die Welt dreht sich um meine Bedürfnisse, um meine Erwartungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, ja, dann bin ich halt unzufrieden. Oder wenn sie erfüllt werden, dann kommen neue Erwartungen und Bedürfnisse. Die waren zu niedrig gesteckt. Und die zweite Sichtweise hat Gott im Mittelpunkt. Und stellt eher dann die Frage, Gott und ich. Und was möchte Gott und nicht? Ich und die Welt. Und auf dem Thron meines Lebens sitzt dann eben Jesus, mein König. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen, unsere Einstellung, die eben zu Unzufriedenheit führen kann oder eben auch diese Krankheit besiegen kann. Wir wollen uns dann zunächst unter Punkt 1 ein paar Anzeichen anschauen für Unzufriedenheit, bevor wir dann zu Lukas Kapitel 3 kommen, wo wir dann diese Frage lesen werden, was sollen wir denn tun? Und wichtig ist es auch, Auslöser zu kennen. Auslöser von Unzufriedenheit. Und dann wollen wir uns natürlich mit den Vorbeugemaßnahmen auch beschäftigen, um dann abschließend gute Unzufriedenheit anzuschauen. Wir werden sehen. Anzeichen für Unzufriedenheit. Ja, als ich das zu Hause fragte, woran erkennen wir denn einen unzufriedenen Menschen? Da war dann so das Erste, was in den Sinn kam, murren oder nörgeln. Und da gibt es so eine wunderbare Palette an Worten, die das ausdrücken. Murren, nörgeln, sich beklagen, seinem Ärger Luft machen, bemäkeln, sich beschweren, maulen, bocken, schmollen, trotzen, kiebig sein und die Liste ist da. Und drückt doch so viel aus. Unzufriedenheit. Und vieles können wir auch durch negative Sichtweisen erkennen. Wenn immer unser Blick darauf gerichtet ist, was eben nicht klappt und was schlecht läuft und wo Gott wieder nicht hilft und ja, immer wieder negative Sichtweisen, die anderen und ich, und das ist ein Anzeichen für Unzufriedenheit. Oder ein ewiges Vergleichen, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes doch so viel grüner ist. Der Lolli, den jetzt das Geschwisterkind gerade ausgepackt hat, sieht so viel besser aus als der, den ich in der Hand habe. Oder die unrealistischen Erwartungen, die wir auch manchmal aneinander haben, nicht wahr? Dass wir voneinander erwarten, was wir selber vielleicht überhaupt selbst nicht machen. Fehlende Dankbarkeit ist auch ein gutes Anzeichen dafür. Und auf eine Sache möchte ich hinweisen. Wir haben ein Praxishandbuch zu Hause zur Vermittlung biblischer Werte in der christlichen Erziehung. Dort gibt es ganz viele Kapitel, so ähnlich wie jetzt die Mäuseplage, was die Kinder oben durchnehmen, und so ähnlich eigentlich wie hier Krankheiten des Herzens, die Dinge, die uns zu schaffen machen und was können wir dagegen tun. Und dort heißt es zum Thema Unzufriedenheit: Unzufriedenheit ist ein wichtiger Motor unserer Gesellschaft. Jede Werbekampagne zielt darauf ab, Unzufriedenheit zu erzeugen. Vielleicht nehmen wir das gar nicht mehr wahr, aber auch mit den Umsonstzeitungen kriegen wir doch ein-, zweimal die Woche, es sei denn, ihr habt so einen Aufkleber bei euch, so einen dicken Packen, besonders jetzt in dieser Zeit, so einen dicken Packen an Werbebroschüren. Ist das nur ein Service für uns? Das soll Unzufriedenheit erzeugen. Bei uns und natürlich bei unseren lieben Kleinen oder lieben Größeren, dass wir sehen, was wir alles nicht haben und was es Schönes gibt. Das bringt uns zum Punkt Nummer 2. Was sollen wir denn tun? Und wir lesen jetzt gemeinsam in Lukas Kapitel 3 die Verse 1 bis 14. Und in diesem Abschnitt werden wir einige wichtige Punkte entdecken. Also Lukas Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Dort heißt es: Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonites und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste. bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen: Und wir? Was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Ja, was sollen wir denn tun? Hier ist eine interessante Botschaft auch, die jetzt mit der Unzufriedenheit nichts zu tun hat. Aber das wollte ich an der Stelle nicht übergehen. Denn die Predigt von Johannes war wirksam. Die Predigt von Johannes war wirksam. Es bringt leider wenig Menschen zu sagen, was sie tun sollen, bevor sie nicht dafür bereit sind. Johannes hat ja nicht angefangen und hat den Leuten gesagt: Also ihr kommt jetzt hier, lasst euch taufen, ist super. Wenn du zwei Unterkleider hast, dann teile. Dann hätten die vielleicht gesagt, haben wir gar nicht gefragt. Aber was hat sie denn dazu gebracht, dass sie dann fragen, was sollen wir denn tun? Die klare und direkte Botschaft und Warnung durch Johannes brachte die Menschen dazu, dass sie etwas tun wollten, um das Kommende vermeiden zu können. Er hat ihnen gesagt, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Und sie haben begriffen, das ist ernst. Und das Gleiche passierte doch auch am Tag des Pfingstfestes, als Petrus ernsthaft zu all den Juden sprach und ihnen verdeutlichte: Ihr habt den Christus gekreuzigt. Und es drang ihnen durchs Herz und dann kam natürlicherweise die Frage: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Also das für uns zum Mitnehmen: Die Predigt war wirksam. Und damit unsere Predigt, wenn wir rausgehen, auch wirksam ist, dürfen wir nicht immer nur sagen, ihr solltet als Christen leben, wird alles ganz schön und euer Leben verbessert sich. Nein, es ist auch wichtig, vorzubereiten, dass dann die Frage kommt: Was soll ich denn tun? Und Johannes war bereit für die Fragen, denn er hatte Antworten. Wer zwei Unterkleider hat, teile, wer Speise hat, tue ebenso. Und es ging nicht darum, dann für andere faul zu sein. Nein, sondern sich um die zu kümmern, die wirklich in Not sind. Über die Soldaten wusste er Bescheid, kannte ihre Probleme, sagt: Begnügt euch mit eurem Sold. Und interessant hier auch, dass am Anfang die Unzufriedenheit in geistlicher Hinsicht stand. Sie kamen nicht zu ihm, weil sie große Not hatten jetzt. Wir haben so viel Hunger. Sie haben aber eine Not gespürt, und zwar in geistlicher Hinsicht. Doch dazu gleich noch mehr. weitere Hinweise, die wir in Gottes Wort finden. Wir kennen doch alle hoffentlich den Philipperbrief. Paulus ist im Gefängnis. Er schreibt dort und freut sich dann auch über die Gabe, die er von den Philippern bekommt. Und er sagt aber auch, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Und hier ist der Bezug von Paulus zu den materiellen Bedürfnissen, zu sogar existenziellen Bedürfnissen. Aber er sagt, ich habe gelernt, Überfluss zu haben, Mangel zu leiden, satt zu sein, hungrig zu sein. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus. Aber Paulus fließt hier gar nicht über vor Erleichterung. Danke, dass ihr mir Geld geschickt habt, ich kann endlich wieder satt essen. Das schreibt er gar nicht. Ist das nicht merkwürdig? Später am Ende des Kapitels dann, da schreibt er in 4, Vers 17, er drückt seine Freude eben nicht so aus, sondern nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also eigentlich waren die Philipper selbst die Beschenkten und gar nicht Paulus. Faszinierend. Erster Timotheus 6, 6 bis 8. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts mit hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen. Ich denke, da sehen wir auch einen Schlüssel zu Zufriedenheit oder den fehlenden Schlüssel oder Unzufriedenheit. Sich begnügen, das passt mit den Werbebroschüren überhaupt nicht zusammen. Sich begnügen, wir haben genug Spielzeug. Ha, Moment, aber das ist dann der Motor der Wirtschaft und der Motor dieser Gesellschaft. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen. Und ich werde es nie vergessen, meine Mutter ist ja vor der Kriegszeit geboren und ist geflohen und auf der Flucht hat sie als 10-Jährige Schreckliches erlebt und gesehen und hat die Nachkriegsjahre erlebt mit Hunger und Hunger, Entbehrung und wie meine Mutter Zeit ihres Lebens Nahrung und Kleidung geschätzt hat. Werde ich nie vergessen. Und das ist eine Prägung, wofür ich sehr dankbar bin. Zeit ihres Lebens. Und sie musste auch keine, was auch immer, ganz wunderbare, später ging es meinen Eltern ja finanziell auch sehr gut, aber es musste nicht immer was Extravagantes sein, sondern dieses Schätzen, ich kann mich satt essen. Wo haben wir das heute? Dieses Verständnis dafür und dieses Schätzen. Und wenn es dann heißt, der Wandel sei ohne Geldliebe, geht es dann nämlich weiter, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn das ist schon ein Auslöser von Unzufriedenheit, nämlich die Habsucht und Begierde. Der Wandel sei ohne Geldliebe, heißt es. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Warum denn das? Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, Hebräer 13, dann Vers 6, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Und so grenzt es dann an Unglauben, wenn wir das missachten. Und wenn wir immer unzufrieden sind, vertrauen wir nicht, dass der Herr unsere Bedürfnisse auch erfüllen kann? Oder vertrauen wir nur darauf, dass wir es selber alles hinkriegen? Und kennen wir überhaupt die richtigen Bedürfnisse? Neid. Welch ein Auslöser. Das ist die Stelle in 1. Samuel, wo die Frauen tanzten und sangen. Saul hat Tausende erschlagen und Saul war zufrieden und glücklich. Sagt, Mensch, hier, was die Frauen singen. Bis er hörte, David aber hat Zehntausende erschlagen. Und da war es vorbei mit der Zufriedenheit. Da ergrimmte er, wurde zornig. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Das wäre eine Maus, die man einsperren muss. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehabt habt oder ob die noch kommt. Bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen. Neid, das ist eine große Maus. Oder denken wir auch den jetzt bei Zorn, Neid oder Selbstmitleid. Der ältere Sohn in Lukas 15. Der Vater kommt zu ihm raus und sagt, dein Bruder ist da, lass uns feiern und fröhlich sein. Moment. Also, du hast das gemästete Kalb geschlachtet und ich habe dir immer gedient, alles gemacht und nicht mal ein Böckchen hast du mir gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden habe feiern können. Er suhlte sich so richtig und war unzufrieden und schien ja bis dahin, war er bis dahin zufrieden? Wir wissen nichts, aber auf jeden Fall war er jetzt unzufrieden. Ja, und das Murren und Hadern haben wir schon kurz angesprochen und in der Wüste, als die Söhne Israels murrten gegen Mose, Aaron, wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Murren, hadern, nie ist es gut. Immer dasselbe, Manna, Manna, Manna und so weiter und so fort. Was hatten wir doch für Fleischtöpfe und für Gewürze und... Ja, aber wie können wir dem denn vorbeugen? Was können wir denn tun? Was können wir tun? Wir hatten schon kurz angesprochen, Paulus hat es gelernt, ich habe gelernt, mich daran zu begnügen. Wie denn? Wie lernen wir etwas? Die Kinder schicken wir in die Schule. Sie müssen etwas hören, sie machen vielleicht Hausaufgaben, was damit zu tun hat und werden wieder daran erinnert, es wird noch abgeprüft. Und so ist es hoffentlich bei uns vielleicht auch, dass die Kinder oder dass wir einander helfen und dass wir es hören. Lerne Zufriedenheit. Muss es immer mehr sein? Muss es immer das Neueste sein? Stellen wir uns diese Fragen? Es war doch tatsächlich schwierig vor einigen Tagen, so ein, zwei Wochen her, Umstellung meines Tarifs zu Hause. Mit Daten, Internet etc. etc. Und dann kam quasi so für umsonst alles dann mit drin, zwar dann ein bisschen teurer später, eine Datenflat, sodass ich quasi einen mobilen WLAN-Server mit mir hätte rumtragen können. Ist doch toll, dann bin ich überall erreichbar. Für nur und quasi zum gleichen Kosten wie vorher. Das ist doch super. Und ich habe tatsächlich ein bisschen dann noch drüber nachgedacht und dann auch bin zum Ergebnis gekommen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Vielleicht ein, zweimal im Jahr wäre es echt schön. Aber brauche ich das deswegen? Und ich habe es dann zurückgeschickt. Aber wie perfide ist das doch, wie teuflisch diese ganzen Versuchungen, die uns noch ins Haus geschickt werden und probieren Sie es erstmal aus und so weiter und so fort. Dieses darüber nachdenken. Und Paulus hat es gelernt, Zufriedenheit. Denke an die Segnungen Gottes. Wir sollen doch alle Zeit auch Dank sagen. Das ist die Stelle in Epheser 5, Vers 20. Alle Zeit für alles dem Gott und Vater. Serge hatte mal vor längerer Zeit in einer Mittwochsandacht auch gesagt, stell dir vor, alles, wofür du heute nicht Danke sagst, ist morgen nicht mehr da. Also alles, wofür du heute Gott nicht Dank sagst, ist morgen nicht mehr da. Huch. Wie lang die Liste auch mal wäre. nicht wahr? Spalten, Spalten. So gut, dass wie, so wie schön, dass in Excel dann so viele Zeilen da sind. Ja. Dass wir es auch lernen, uns mitzufreuen mit anderen. Das finde ich ja toll, dass du das hast. Das finde ich ja toll, dass du das kannst oder geschafft hast. Und dass wir loben. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern was für eins? Eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und wenn wir das tun, dann merken wir, wie wir selbst dabei erbaut werden, dass gar kein Platz für Unzufriedenheit. Lenke deine Gedanken himmelwärts. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Danach streben und unsere Gedanken lenken. Ist es ich und die Welt, dann sind unsere Gedanken hier. Ist es Gott und ich, dann sind unsere Gedanken eher himmelwärts gerichtet. Sei fleißig. Petrus in dieser Predigt im Haus von Cornelius weist auch darauf hin, auf Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat und alle heilte. Sei fleißig. Und wenn du fleißig bist, dann hast du viel weniger Zeit, um darüber nachzudenken, wie unzufrieden du doch sein müsstest. Wenn du die ganzen Prospekte anschaust und siehst, was du alles gar nicht hast, was du doch haben solltest. Und Glück ist nicht verbunden mit Dingen. Ja, die Stelle sagt, hütet euch vor aller Habsucht, wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Daran schließt sich an, das Gleiche ist dann vom Kornbauer, der sich nochmal eine richtige Scheune bauen will, damit er alles unterbringt. Und können wir das nicht sehen? Die Menschen, die anscheinend alles haben, materiell gesehen, sind das die Glücklichsten in diesem Leben? Wieso sind da die ganzen Schlagzeilen, die sich so gut verkaufen und die Menschen, die wir auch anscheinend lesen wollen, wieso sind da so viele Skandale und so viel Wechsel hier und da? Dinge machen nicht zufrieden. Glück ist nicht damit verbunden. Und diese tiefe Dankbarkeit für Grundlegendes, was ich bei meiner Mama so schätzen gelernt habe und jetzt noch viel mehr. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ich will euch sagen, das ist ein Vermächtnis von meiner Mutter. Ich bin wirklich zutiefst dafür dankbar. Und wenn wir das pflegen, für Grundlegendes dankbar zu sein. Sprüche 15, 16 sagt übrigens, besser wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Aber gibt es denn jetzt gute Unzufriedenheit? Also wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Aber wir sollten eher unzufrieden sein damit, wie wir sind. Wie stehe ich vor Gott? Und wenn ich mich selber betrachte im Licht von Gottes Wort, dann wird mir doch immer mehr klar, je älter ich werde, wie unvollkommen ich bin. Und wie groß die Gnade Gottes ist und wie groß seine Liebe ist, dass er mich mit hineingenommen hat in sein Reich. Dass ich ein Sohn Gottes sein darf. Erbe. Unzufrieden damit, wie wir sind. Und was sollen wir dann tun? Wir wollen uns doch der vollen Reife zuwenden. Dem Heil nachjagen. Wie Paulus schreibt, nicht lau werden wie die Gemeinde in Laodicea. Und zur vollen Mannesreife zu Christus wachsen. Und deswegen sind wir hier auch. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. aus Epheser 4. Nicht mehr Unmündige hin und her getrieben, nein, zur vollen Mannesreife wachsen, zu Christus. Und so kommen wir jetzt abschließend nochmal zu dieser Frage, ist es ich und die Welt oder ist es Gott und ich? Welche Sichtweise wählst du? Wofür entscheidest du dich? Amen.